ARD. SWR Kultur. Forum.
Guten Tag. Pest und Lust und Renaissance. Boccaccios Lebenskunst. So haben wir die Sendung heute genannt. Ich bin Alexander Wasner. Gibt es ein natürliches Recht auf Sex? Wie viel Freiheit verträgt die Liebe? Gibt es noch einen Gott, der uns beobachtet und bei Fehlverhalten belohnt oder bestraft? Und was gilt, wenn eine Seuche gerade die Bevölkerung heimsucht? Und überhaupt, wie hängen die Liebe und der Tod zusammen? Heute stellen wir die ganz großen Fragen und suchen Antwort in 100 kurzen, oft erotischen, meistens heiteren und immer mitten aus dem Leben gegriffenen Geschichten. Vielleicht kennen Sie das opulente Decameron, so heißt die Sammlung, aufgeschrieben von Giovanni Boccaccio. Vor 650 Jahren starb er. Und wir wollen heute über ihn diskutieren und vielleicht von ihm lernen, wie das ist mit der Liebe heute. Franziska Meyer ist Professorin für Romanistik und Komparatistik in Göttingen. Gerade hat sie eine Biografie über Giovanni Boccaccio geschrieben, Dichter in schwarzen Zeiten. Sie hat auch die Fiametta Boccaccios übersetzt und das Nachwort zu einer Neuausgabe der Gedichte, die gerade in der Dietrichschen Verlagsanstalt erschienen sind. Ijoma Mangold, Feuilleton-Redakteur der Zeit und einer der Teilnehmer am Podcast Die sogenannte Gegenwart. Er hat das Nachwort zu einer besonders prachtvollen Neuübersetzung des Decamerons im Manesse Verlag geschrieben. Und die dritte in der Runde ist Barbara Finken, Professorin für Romanistik in München und Modetheoretikerin, die sich mit den starken Frauenfiguren im Werk Boccaccios beschäftigt hat. Frau Meyer, Sie haben in Ihrer Biografie am Anfang geschrieben, man wüsste nicht genau, ob Boccaccio Entertainer ist oder Gelehrter. Haben Sie die Frage beantwortet für sich?
Für mich selbst habe ich sie insofern beantwortet, dass ich sage, jein, er war beides. Und das ist, glaube ich, das Reizvolle an Boccaccio, dass er nicht nur eine lange Rezeptionsgeschichte hat, in der man ihn immer wieder anders gesehen hat, sondern dass in ihm wirklich alles Mögliche, Unterschiedliche drinsteckt. Und das wird für ihn selbst nicht einfach gewesen sein, aber für uns umso reizvoller.
Herr Mangold, Sie haben in Ihrem Nachwort geschrieben, es wäre eine Feier der Liebe im Decameron zu lesen. Bei Kurt Flasch habe ich gelesen, es ist ein Katalog der Liebe und ein Panorama gewesen. Ist das ein Widerspruch?
Naja, wer die Liebe katalogmäßig alle Stellungen durchmacht, der feiert sich vermutlich auch oder betrachtet sie als Hochleistungssport. Nein, letzteres ist nicht der Fall. Ich würde schon sagen, das ist eine Feier. Das liegt aber auch jetzt sehr oben und offensichtlich auf der Textoberfläche. Wie soll ich sagen? Meine früheste Erinnerung an das Decamerone geht eigentlich zurück, da war ich ein Jugendlicher und schaute, damals gab es noch diese kleinen Programmkinos, schaute die Verfilmung von Pasolini. Und ich weiß, dass mir die Augen übergingen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass in einem Werk aus dem 14. Jahrhundert sich so oft gewissermaßen ein Sexualakt an den anderen reiht und meistens ist ein Kleriker dabei beteiligt. Und dann war ich doch so neugierig, dass ich das überprüfen wollte. Und ich war vollkommen überzeugt, wenn ich das Buch aufschlage, würde, gäbe es eine herbe Enttäuschung und nur Pasolini, der wilde Filmemacher, hat sich da so hingegeben. Aber nein, ganz im Gegenteil. Tatsächlich ist, ich habe jetzt keine Zahlen da, keine Statistik vorliegen, aber mindestens jede zweite Geschichte ist eine erotische. Und erotisch meine ich jetzt nicht als Deckbegriff, sondern eine, in der es tatsächlich um die sexuelle Liebe geht, die dann auch gar keiner metaphysischen Überhöhung bedarf. Es gibt viele verschiedene Formen von Liebe, würde ich sagen, im Werk von Boccaccio. Aber diese ganz naturalistische ist die, die einem zuerst ins Auge springt.
Frau Finken, Giovanni Boccaccio hat in seinen Erzählungen ganz viel über Liebe geschrieben. Es gibt in allen diesen Erzählungen, so wie ich sie gelesen habe, oft eine erhebliche Autonomie der Frau. War Boccaccio sowas wie ein früher Feminist?
Also das war auf jeden Fall. Also ich glaube, der Witz von Boccaccio liegt weniger im Sex, der liegt eher darin, dass die hohe Liebe, das alles Hohe, runtergeholt wird. Ja. Also auf Witz gebracht wird, auf Wortwitz gebracht wird.
Dass er eine Leichtigkeit da reinbringt.
Ja, genau.
Und das im 14. Jahrhundert?
Und das im 14. Jahrhundert, ja. Man soll die Liebe nicht so ernst nehmen.
Ja, ich finde Ihre stutzende Nachfrage und das im 14. Jahrhundert schon ganz bezeichnend.
Ja, ja, genau.
Wenn ich Boccaccio lese, habe ich immer das Gefühl, es gibt eine Gefahr in der Lektüre. Wir kommen aus so einer Zeit heraus, wo wir die sexuelle Befreiung hinter uns haben und von der Vergangenheit die Vorstellung inkorporiert haben, daher habe die Prüderie geherrscht. Und jetzt lesen wir einen Text aus dem 14. Jahrhundert, der alles andere als prüde ist. Und plötzlich denken wir, oh, Boccaccio, unser Zeitgenosse, der hat ja dieselbe Vorstellung von freier Liebe wie wir. Der schert und kümmert sich ja auch nicht um die Moralkodizes. Der geht ja mindestens
so scharf. Also ich muss unterbrechen, der kümmert sich ganz genau um die Moralkodizes. Er widerlegt die sozusagen Wort für Wort. Und darin liegt seine Kunst. Also nicht, dass er die einfach verabschiedet, sondern darin, dass er die also in gewisser Weise hochhält, um sie zu unterlaufen.
Ich glaube aber, dass ich eigentlich einen anderen Punkt machen wollte und der verträgt sich wunderbar mit Ihrer Beobachtung. Wir sollen uns nicht zu sehr der Illusion der Zeitgenossenschaft hingeben. Nur weil wir das was Boccaccio erzählt, so leicht in unsere Begrifflichkeit der freien Liebe reformulieren können, sind wir in der Versuchung, völlig zu vergessen, dass Boccaccio natürlich und ganz und gar ein Sohn des Mittelalters ist und damit in einer Welt lebt, in der es sowohl das Diesseitige wie das Jenseitige gibt. Wir feiern ihn, dass er das Diesseits so feiert, aber dieses Diesseits ist illuminiert und umrankt und kontextualisiert durch das Jenseits. Und das wird auch nicht geschmälert dadurch, dass die gewissermaßen ordnungsgemäßen Vertreter des Jenseitsreiches, der Klerus, sich ein ums andere Mal der Lächerlichkeit preisgeben.
Ich glaube, man sollte nicht übersehen, dass fast alle Geschichten letztlich aus diesem großen Reservoir an Geschichten stammen, die aus der Antike, Orient, Mittelalter da waren. Also es gibt nur wenige Geschichten, die bei manchen vermutet man, dass es der Vater von Boccaccio war, der die erlebt oder gehört hat. Also er verwendet im Grunde, sagen wir mal, vorgestanzte Geschichten und bezieht sich dann auch sehr stark auf, was wir Schwankliteratur nennen. Und in einem so hierarchisch festen Kosmos wie dem mittelalterlichen ist sozusagen alles, was man auf den Kopf stellt, also was wir Parodien nennen, hat eine, mit Freud könnte man vielleicht sagen, eine Art Ventilabfuhr sozusagen. Da werden Energien freigesetzt. Und ich glaube, dass Boccaccio das zu nutzen gewusst hat. Und also man spricht auch von der Rekodifizierung dieser Geschichten und in sozusagen neue Zusammenhänge gebracht hat.
Frau Meyer, ich würde jetzt gerne erstmal da reingehen. Wer war Boccaccio überhaupt? Also können Sie uns da ein bisschen was sagen? In was für einer Familie ist er aufgewachsen und vielleicht sogar in was für einem Italien?
Also Boccaccio stammt aus der Toskana, das ist ganz sicher, man weiß nicht, ob er in Florenz oder in der kleinen Stadt Certaldo, das ist etwas südwestlich von Florenz, geboren worden ist. Die Eltern bzw. die Großeltern, Urgroßeltern, die sind Bauern gewesen und der Vater ist Händler gewesen und offenbar ein enorm erfolgreicher, kluger Banker, würden wir vielleicht heute, also Händler und Banker, das war im Grunde derselbe Beruf, der dann auch später die florentinische Bürgerschaft gewonnen hat und dann eines der höchsten politischen Ämter innehatte. Also es ist ein wahnsinniger Aufstieg. Und Boccaccio ist so ein bisschen schief da drin, weil er ein, was man damals Bastard genannt hat, also ein unehelicher Sohn war, dessen Mutter uns vollkommen unbekannt ist, vermutlich vielleicht auf dem Land irgendeine Frau, Bäuerin oder ein Dienstmädchen oder sonst was. Wir wissen überhaupt nichts über sie. Und der Vater hat diesen Jungen, das war durchaus Praxis damals, aber als Sohn anerkannt. Und er wächst auf in einer Kaufmannsfamilie, im Grunde mit Vater und Onkel. Und das dauert eine ganze Weile, bis dann der Vater eine Frau heiratet und dann sozusagen auch Frauen, Stiefmütter in den Haushalt kommen. Und die erste Ausprägung ist wirklich Kaufmannstum und das sollte auch sein Beruf werden. Aber also es hat ihm einfach nicht gefallen. Wobei ich vermute, dass er nach dem Tod des Vaters, nach der Pest, dann doch diesen Kaufmannsberuf weitergeführt hat. Nur als Humanist, als Gelehrter konnte man darüber keine schriftlichen Notizen mehr hinterlassen. Das war ausgeschlossen. Entweder man war das eine oder das andere.
Was ich sehr spannend fand an Ihrer Biografie, war auch die Frage, wie Bildung damals vermittelt wurde. Wie kam er vor dem Buchdruck überhaupt an Bücher ran?
Ja, das ist in der Tat eine der Fragen, die Forscher inzwischen auch bei Dante umtreiben. Wie macht man das? Bibliotheken sozusagen waren nicht einfach zugänglich. Weder Dante noch Boccaccio haben eine Grammatikschule, sprich eine Lateinschule besucht. Die haben schreiben gelernt anhand des Lateins und konnten rudimentär Latein, aber nie richtig gelernt. Das haben sich alles selbst beigebracht. Und viel läuft über alle volkssprachliche Dichtung, läuft offenbar über die Kaufleute, dass diese Manuskripte dort kursieren und Boccaccio dadurch daran gekommen ist.
Sie schreiben auch, dass er dann abgeschrieben hat, ganze Bücher und die dann an Petrarca.
Seine ganze Bibliothek ist im Grunde selbst abgeschrieben. Und er hat dann irgendwann eine sehr gute Handschrift entwickelt, die man sofort erkennen kann auch. Er war ein richtiger Profi. Und ein Kopist zu sein und Autor ist im Mittelalter ein, also bei uns sind das sozusagen zwei Dinge, die man überhaupt nicht zusammentun kann. Aber damals, man hat kopiert und geschrieben, weitergeschrieben. Das ist ein fließender Übergang. Und er hat sich auch verdient gemacht, weil es bestimmte Texte von Dante zum Beispiel gibt, die kennen wir nur, weil er sie abgeschrieben hat.
So, und das heißt, was für Bücher? Also er ist dann ausgebildeter Jurist gewesen?
Er ist vom Vater dann, das war der zweite Versuch, zu einem als Kirchenjurist sozusagen, also kanonisches Recht musste er studieren. Ich glaube, und die Forschung geht da auch hin, dass der unheimlich geprägt worden ist durch diese Ausbildung. Wissen Sie, im Jurastudium hat man da einen Kasus sozusagen und das waren die absurdesten. Kanonisches Recht ist vor allen Dingen auch Eherecht und dergleichen. Also was passiert, wenn eine Frau verheiratet ist? Der Mann ist irgendwie im Krieg und abhanden gekommen und die heiratet jetzt wieder. Was passiert, wenn der Mann trotzdem auf einmal zurückkommt? Ist sie dann die Frau von dem ersten Mann oder dem zweiten? Und das wird alles durchgespielt. Und das haben sie ein bisschen auch in seinen Novellen, wirkt sich das fort. Er ist aber nicht zum Abschluss gekommen, also da ist er, das hat er abgebrochen, aber man brauchte den Abschluss, es sei denn, man wäre an die Universität gegangen. Man konnte als, wir würden heute sagen, als Anwalt durchaus praktizieren und das hat er getan. Und da hat er auch ziemlich schlaue Ratschläge seinen Freunden gegeben. Also einem Freund, der seine Cousine heiraten wollte, das war eigentlich Inzest, was da vorlag. Und dann hat er dem einfach empfohlen, heirate mal. Und dann schickst du dem Papst einen Brief, du hättest es nicht gewusst und es täte dir sehr leid, jetzt sei es mal vollzogen, dann wird er dir einen Dispens erteilen und die Sache ist gegessen. Also das ist alles überliefert.
Das finde ich eine wunderbare Geschichte, die Sie da erzählen, weil sie sich so wunderbar ins Decamerone hineinfügt. Genau. Da erinnere ich eine Erzählung von zwei Freunden, die sich gegenseitig den Schwur abnehmen, wer zuerst stirbt, soll nach dem Tod aus dem Jenseits zurückkehren und dem anderen Aufschluss darüber geben, wie die Sünden denn da drüben nun wirklich bestraft würden. Mhm. Und dann kommt es tatsächlich zu der Situation, dass der eine zuerst stirbt, und zwar ist es der Freund, der ein Verhältnis mit seiner Gevatterin hat. Da muss man sich jetzt so ein bisschen in einen anderen Geist der Zeit versetzen. Die Gevatterin, das ist die Mutter des Taufpaten. Also der Mann, von dem hier die Rede ist, ist der Patenonkel eines Kindes, mit dem er nicht blutsverwandt ist. Auch mit der Mutter dieses Kindes ist er nicht blutsverwandt. Das ist die Gevatterin. Und mit der hat er nun ein Verhältnis. Nun ist tatsächlich eine der, wie soll man sagen, familienpolitischen Politiken der katholischen Kirche seit dem 4. Jahrhundert den Begriff der Verwandtschaft immer weiter zu fassen und es immer schwieriger zu machen, Heiratsmöglichkeiten bereitzustellen. Kann man materialistische Erklärungen für heranführen, weil je kleiner die Familie dann am Ende ist, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass Erbschaften der Kirche anheimfallen. Egal, hier spielt genau diese Vorstellung eine große Rolle, denn der Mann, der dann stirbt, hat die riesige Sorge, dass sein Verhältnis mit der Gevatterin drüben im Jenseits stark bestraft werden könnte und meldet sich dann nach seinem Tod zurück und kann völlig beruhigt seinem Freund mitteilen. Keine Sorge, also Sex mit Gevatterin, da kümmert sich im Jenseits keiner drum.
Was weiß man denn über Boccaccios Verhältnis zu Frauen? Hatte er dann selbst eine Familie? Hat er Kinder gehabt? Hat er eine Frau gehabt?
Also er wird ungefähr 5 uneheliche Kinder gehabt haben. Von wem die sind, wissen wir nicht. Also wir wissen eigentlich nur von einer Tochter, die dann im Kindesalter im Grunde gestorben ist. Die anderen scheinen noch früher gestorben zu sein. Und die war in Ravenna. Und die hat er offenbar sehr geliebt, aber das bedeutet nicht, dass er da eine kleine Familie gegründet hätte, also da vor Ort gewesen wäre, sondern er ging dann nach Florenz zurück und Mutter und Tochter, in welchen Verhältnissen auch immer, waren dort. Also das ist das, was wir über sein
Tatsächliches
Leben, das wissen. Und das alles andere ist Literatur. Und er hatte sicherlich, also es Texte, die bei uns nicht übersetzt sind, aber gerade in den frühen Texten, und das sind, glaube ich, auch wären Texte, die Frau Finken wahrscheinlich unheimlich ansprechen würden, der muss einen Sinn für Damenmode gehabt haben und für so durchsichtige Schleier und also woher er das hat, also wie man das aufsetzt und was für Effekte man damit hat, Kosmetik, also irgendwie muss er da mit Frauen in Kontakt gekommen sein, die auch das genötige Geld hatten, um sich so gut einzukleiden.
Es gibt ja dann ganz oft taucht bei ihm die Fiametta auf, als die Frau, die Unerreichbare, oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, Fiametta ist durchaus erreichbar. Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt sie, die ist mal sozusagen im Stil der Troubadour, so die große Herrin sozusagen. Aber sie kann auch sich ihm hingeben und danach sagen, Pustekuchen, jetzt hat sie keine Lust mehr, sodass er sehr eifersüchtig ist. Also der macht eigentlich alles durch. Also sie kann auch unnahbar sein in bestimmten, also im Philokolo zum Beispiel. Da ist sie in einer, das ist mehr eine eingelegte Geschichte da drin, da ist sie ausgesprochen unnahbar für die eine Figur, ist aber eine Nebenfigur. Aber bei anderen, also wenn sie das Klagelied der Fiametta nehmen, von dem man immer sagt, der erste psychologische Roman unserer abendländischen Literatur, da haben sie eine Frau verheiratet, die sich einem Florentiner hingibt und das auch in aller Offenheit dann erzählt, wie schön es war und wie sie auf einem großen Bett sich die Nächte da vertrieben haben und wie kalt das Bett ist, wenn der Mann nicht mehr da ist. Daher Klagelied.
Frau Finken, wie haben Sie denn zu Boccaccio gefunden? War das über solche starken Frauenfiguren?
Also ich finde die Klage der Fiametta finde ich ein wunderbares Buch, aber eigentlich, weil Boccaccio darin keine starke Frau feiert, sondern die Fiametta meiner Meinung nach eigentlich als Narziss darstellt, der einen
auch als Narziss wie?
Als Narziss, eine, die sich in ihre eigene unsterbliche Liebe verliebt und damit auch auf einem antiken Topper spielt. Und das sind alles tragisch liebende Frauen, die daran auch meistens sterben. Das ist auch wieder eine Demontage der Konvention. Die Konvention wird aufgerufen, um zersetzt zu werden.
Ich würde das noch ein bisschen anders sehen. Also Demontage, aber vor allem ist eine Überbietung. Also die Elegien aus den Heroides von Ovid, das sind Verse und das ist eine überschaubare Anzahl. Also Briefe von verlassenen Frauen oder unglücklich liebenden Frauen. Die Fiametta ist ein langer Roman. Also da wird ausgewälzt in allen Details.
Und in der Auswälzung wird überhöht. Also wird
genau, und dann ist es eine Zeit.
Lächerlich gemacht auch.
Aber das ist so eine Gratwanderung. Also das ist erstmal eine Zeitgenössin. Das ist wie bei Dante, wenn der plötzlich neben antiken und biblischen Figuren Zeitgenossen aus dem 13. Jahrhundert auftreten lässt, die dieselbe Kraft und dieselbe Statur haben. Und so geht der hin und macht da im Grunde eine wunderschöne Frau, schön wie Aphrodite und alles Mögliche. Aber eben unglücklich liebend. Und das ist wie so ein Selbstläufer. Also die ist verliebt in ihre eigene Sprache. Genau. Und sie ist leidenschaftlich und gleichzeitig rational, weil sie all ihre Empfindungen analysieren kann. Also Eifersucht, Rage, das kann sie alles genau analysieren und zeigen, was das für körperliche und kognitiv-verhaltenspsychologische Konsequenzen hat. Und
das hört sich jetzt sehr modern an.
Das ist auch, also
dass so alte Romanfiguren so eine Psychologie haben, so eine intensive.
Ja, das, fantastisch.
Das ist Fiametta und dann muss man erstmal warten bis zur Madame de Lafayette im 17. Jahrhundert. Also
400
das
Jahre.
Ist Boccaccio da. Toll. Also das spielt er und das ist, ich würde mal sagen, das ist das Buch, was dann unmittelbar vor dem Dekameron. Also da ist er stilistisch ausgereift und das ist dann noch ein Schritt zum Dekameron, aber ich würde mal sagen, das ist das andere große Werk von ihm.
Sie hören das SWR Kulturforum. Heute Pest und Lust und Renaissance, Boccaccios Lebenskunst mit Franziska Mayer, Ijoma Mangold und Barbara Finken. Also es ist ja so ein bisschen immer so das von dem italienischen Dreigestirn, Petrarca, Dante, Boccaccio die Rede. Dante und Petrarca haben auch ihre Frauen, die Laura, die Beatrice und von denen hört man aber selbst eher wenig. Man hört immer nur, Dante liebt Beatrice und so. Und bei Boccaccio ist es jetzt anders. Da ist es eher so, dass die dann ein Eigengewicht gewinnt.
Genau, sie redet selbst. Also das gibt es schon vorher.
Beatrice redet auch selbst.
Die redet auch und liest in die Leviten.
Ja, stimmt.
Genau. Also die natürlich. Ist ganz schön herr.
Ja, aber sonst, also Laura zum Beispiel, Laura haben Sie vollkommen recht. Also Boccaccio muss in den 60er Jahren in der Bedrulle gewesen sein. Da hat er, was wir heute erste Fassung des Canzoniere von Petrarca nennen, offenbar lesen können und auch abgeschrieben. Und da hat er plötzlich gesehen, was der macht, Petrarca mit seinen Gedichten. Und natürlich kannte er auch Dante und dass die Geliebte dann irgendwann in den Himmel muss. Und dann hat er versucht, seinem Fiametta da irgendwie anzupassen, obwohl die das gar nicht war. Also die war eine sehr irdisch schöne, wahrscheinlich auch sexy, eine neapolitanische Adelige. Und dann fängt er aber an, das zu drehen, damit er auch so ein Gedicht hat und Fiametta neben Laura und Beatrice im Paradies auf ihn warten.
Wie kam es denn jetzt von Fiametta dann zum Decameron?
Wenn die Frage an mich geht, ich würde mal sagen, dass die Arbeit am Decameron sehr viel früher losgeht. Er muss ein begnadeter Erzähler gewesen sein und es gibt eine mündliche Kultur, von der wir gar keine Ahnung haben, weil wir das nicht rekonstruieren können. Wir haben ja nur das, was dann aufgeschrieben ist. Und Boccaccio hat wahrscheinlich auch, was er gelesen hat, was er gehört hat, und da wird er Notizen sich gemacht haben oder vielleicht auch eine Sammlung angelegt. Und ich glaube, mit der Erfahrung der Pest, da hat er die zündende Idee gehabt.
Also die Pest in Italien dann im 14. Jahrhundert.
Genau, ja. 1348. Also in meiner Biografie habe ich gesagt, so absurd das klingt, die Pest war für den Erzähler Boccaccio ein Glücksfall. Denn dadurch kann er die Pest, eine Art Inferno, dann kann er wirklich auf Dantes Divina Commedia anspielen. Und dann kriegen die Geschichten, die ja auch über eine vergangene Zeit gehen. Also die meisten sind schon tot oder sterben dann in der Pest. Also das ist ja so ein Abgesang auf eine höfische, kultivierte Welt, von der Boccaccio meint, dass sie jetzt eigentlich im Untergang begriffen ist, in dieser Gruppe von Freunden auflebt. Aber durch diese Pest und wie er dann diese Geschichte der 10 Leute, die aufs Land gehen, sich Regeln geben, wie sie die Zeit verbringen, ich glaube, dadurch kriegt das eine ganz andere Kraft.
Und da versammeln sich also dann 3 Männer, 7 Frauen,
ja,
und beschließen, sie verlassen diese Hölle auf Erden und ziehen sich zurück.
Ja.
Und fangen dann an, sich zu erzählen. Was ist denn diese Erzählsituation? Ist das so eine Utopie, so eine gelebte?
Utopie würde ich nicht sagen, aber es ist ein sozusagen Landleben, das hat was Idyllisches, also insofern ist es freundlich. Man gibt sich selbst Regeln, das haben die Leute lange Zeit nicht begriffen, dass die wirklich keusch leben und dann eben solche, sagen wir mal, säuischen Geschichten rauslassen. Und die geben sich selbst diese Regeln, aber sie behalten den Freitag sozusagen, den Karfreitag, wenn man so will, also den Tag des Leidens Christi, halten sie ein. Also sie halten sich an alle Regeln, Moralkodizes, die es gibt, und spielen dann aber sozusagen, reizen das aus, wie viel Natur oder, wenn wir es jetzt wie heute sagen, Sex ist eigentlich möglich, was kann man auffangen? Und diese Geschichte, das sind ja nur Andeutungen, dass man lacht oder dass sie irgendwie unwirsch sind und reagieren, so kann man aber nicht erzählen. Oder, also es sind so ganz kleine Indizien, die wie Kommentare eigentlich sind und die zeigen, dass sozusagen immer wieder etwas ausbricht aus diesem höfisch geformten Leben auf dem Lande und wieder beherrscht, gebändigt werden muss.
Das hört sich ja jetzt sehr nach dem an, was das Decameron in der Corona-Zeit wieder so populär hat werden lassen, oder Herr Mangold?
Ja, absolut. Da wurde es auch weltweit wieder rezipiert. Und ich weiß, ich gehörte selber zu denen, die an ihren Bücherschrank gegangen sind in den März- und April-Tagen.
Wie schnell ging das? Direkt?
Ja, die Flüsterpost ging schnell rund um den Globus, glaube ich. Und tatsächlich hat einem das in vielerlei Hinsicht geholfen oder auch an die Hand genommen, weil wir mussten im Lockdown gewissermaßen auch unsere Gegengemeinschaften schaffen. Im Grunde auch so ein bisschen unterhalb der staatlichen Überwachungskameras, denn erlaubt war ja gar keine Gemeinschaft, aber der ein oder andere nicht ganz so gesetzestreue Bürger hat sich ja doch zu kleinen Gemeinschaften sehr oft auch auf dem Lande zusammengeschlossen. Ich erinnere, ich habe ein kleines Bauernhäuschen in der Uckermark und während man in der Stadt keineswegs sich traf, bekam ich doch recht viel Besuch auf dem Land, weil man das Gefühl hatte, dass da irgendwie andere Infektionsmaßstäbe oder so gelten. Insofern konnte ich das sehr gut nachvollziehen. Vielleicht ist es aber nochmal wichtig zu verstehen, dass wir im Decameron im Grunde 3 Erzählebenen haben. In der ersten Erzählebene wendet sich Boccaccio direkt an den Leser, um sein Erzählunterfangen zu rechtfertigen. Und auch hier spielen die Frauen, da wird Frau Finken bestimmt gleich auch nochmal was Wichtiges sagen können, eine zentrale Adressatenrolle. Boccaccio sagt nämlich, dieses Buch sei den Frauen gewidmet, die Liebeskummer haben. Auch Männer hätten Liebeskummer, für die gäbe es aber mehr Formen des Zeitvertreibs, der sie ablenken können. Die könnten zum Beispiel auf die Jagd gehen. Diese Vergnügen sind in Frauen nicht gegeben. Deswegen brauchen die Frauen die tröstende und die ablenkende Lektüre. Und für genau diese verliebten Frauen habe er geschrieben. Das Verliebtsein selber ist also gewissermaßen so etwas wie ein Adelsprädikat. Traurig wegen Verliebtheit zu sein, das ist ein schöner Zustand. Und sich dem in ein Verhältnis des Mitleidens zu setzen, ist das Ethos des Erzählens. Dann in der nächsten Erzählebene sind wir tatsächlich in Florenz im Jahre 1348 und hier kommt eine ungeheuer farbige, erschreckend farbige Schilderung einer Zivilisation im Zusammenbruch unter Pestbedingungen, die ich habe mit großem Gewinn und Vergnügen das Buch von Franziska Mayer gelesen, insofern referiere ich hier nur. Wir sehen Situationen, wo das, was sonst Menschen verbindet, was sonst das menschliche Sittengesetz aufrechterhalten hat, zusammenbricht. Ganz zentral zum Beispiel, dass man eben sich nicht mehr um die Toten kümmert, dass man die Toten nicht mehr angemessen kirchlich begräbt, sondern sie einfach raus aus der Stadt auf Feldern liegen lässt, wo dann die Tiere kommen, die Hunde oder die Schweine, die an ihn rumrupfen. Und aus dieser Situation kommt nun diese sehr autonome Entscheidung von 7 Frauen, die sich in einer Kirche in Florenz getroffen haben, die befreundet sind miteinander, zu sagen, lasst uns das hinter uns lassen. Lasst uns die Stadt fliehen. Wir haben Güter auf dem Land und da können wir uns abschließen. Da sind wir außerhalb gewissermaßen der Ansteckungsgefahr. Und das machen die aber dann doch nicht, da wäre ich sehr gespannt, was Frau Mayer, was Frau Finken dazu sagen, doch nicht zu 7 als 7 Frauen, sondern sie nehmen sich 3 junge Männer, die in 3 der Damen verliebt sind oder verlobt sind, das bin ich mir jetzt gar nicht so sicher.
Verliebt
sind. Die nehmen sie mit und schaffen da diese neue Gemeinschaft. Aber Herr Wassner, Sie hatten vorhin gefragt, ist das eine gelebte Utopie? Und Frau Mayer sagte, nein, das ist keine Utopie. Ja. Naja, in der Formulierung gelebte Utopie ist der Begriff der Utopie ja schon aufgehoben. Denn alles, was wir konkret leben, ist ja nicht mehr utopisch, sondern
weil
real.
Utopos, das Nirgendsort heißt, ja.
Genau, ja. Und das ist ein realer Ort, der deswegen auch nicht einfach Eskapismus ist. Man könnte es ja auch Eskapismus nennen. Wir fliehen in so eine Art Toskana-Therapie, wie Robert Gernhardt das mal genannt hat. Sondern nein, da wird schon eine neue Sozialität nach eigenen Regeln aufgebaut. Und das scheint mir schon sehr wichtig zu sein. Die geben sich selber Gesetze, was natürlich sowieso die Vorstellung einer geglückten Zivilisation ist, dass man sich selbst Regeln gibt. Ohne Regeln geht es nicht. Diese Regeln wiederum erlauben aber auch Abweichungen. Der eine hat so eine Extrawurst, will immer als Letzter erzählen und möchte sich auch so ein bisschen selber die Themen raussuchen. Für die anderen gilt ein etwas rigideres Erzählregiment, nämlich dass es Motive gibt. Für jeden Tag ein übergeordnetes Motiv. Dazu sollen Geschichten erzählt werden. Also zum geglückten Zusammenleben, auch zwischen den Geschlechtern, gehört sowohl die Regel wie die Freiheit von der Regel. Und das ist eigentlich immer eine sehr schöne Balance.
Oh, das ist jetzt aber eine schöne Interpretation. Also ich hatte jetzt das mit der gelebten Utopie auch ein bisschen so verstanden, dass die halt ja dann aber nach einigen Tagen, nach diesen 10 Tagen, an denen sie jeder ihre Geschichte erzählt haben, dann zurückgehen und auf einmal ist Florenz eigentlich unverändert. Also sie gehen ja wieder zurück in die Pest.
Ja, das ist genau die Abmachung. Also deshalb kein Eskapismus.
Und deswegen hatte ich so das Gefühl, das ist tatsächlich so wie ein utopischer Ort, aus dem man eine Zeit lang mal weggehen kann.
Um zu erzählen.
Ja, genau.
Ich finde das nämlich interessant. Das ist ja, das wird ja schon über Sex erzählt, aber wird kein Sex gemacht. Also die Diskursivität des Sexuellen wird doch ganz klar betont. Die fangen nicht an, sich diese Geschichten zu erzählen und dann übereinander herzufallen.
Ja, insofern ist es auch immer, viele der Geschichten erzählen nämlich durchaus auch Geschichten der Kultivierung. Ich erinnere eine, die ich sehr mag. Ich glaube, der Protagonist heißt Chimon und lebt auf Zypern, wenn ich das richtig erinnere. Und der ist Sohn eines wohlhabenden, angesehenen Herrn. Und schlägt aber gewissermaßen aus der Reihe. Er lässt sich nicht dressieren, er nimmt Wert aller Erziehungsversuche ab. Er ist grob, er ist wild, reizt seinen Vater, bis der ihn rauswirft und sagt, geh aufs Land und schlag dich da selber durch. Und dieser gewissermaßen rohe, fast viehische, mehr einem Tier als einem Mensch ähnelnde junge Mann, so beschreibt ihn Boccaccio, trifft auf eine Frau. Sie heißt lustigerweise Iphigenie, eine wunderschöne Frau. Und die Schönheit schlägt ihn so. Und er ist so im Bann dieser Schönheit. Und für einen Moment das wird sehr gut beschrieben, zuckt es gewissermaßen in seinen Augen und man hat das Gefühl, es könnte jetzt der Vergewaltiger in ihm zum Ausbruch kommen und er würde sich diese Iphigenie einfach schnappen. Aber nein, was passiert ist, ein Zivilisationsprozess durch Verliebtsein. Was er tatsächlich macht, der Chimon, ist, er lernt sich auszudrücken. Denn wenn man ein starkes Liebesgefühl hat, muss man es zum Ausdruck bringen. Ausdruck ist aber immer eine Frage der Form. Also muss man Formen erlernen. Man muss lernen, wie man spricht. Man muss lernen, wie man singt. Man muss die Instrumente beherrschen. Man muss auch sich selber in Form bringen. Man muss ein guter Ritter werden. Man muss wissen, wie man im Zweikampf Bella Figura macht und so weiter und so fort. Das heißt, aus Verliebtheit kultiviert sich dieser junge Chimon. Die Geschichte hat dann noch einige Verwicklungen, die jetzt hier nicht interessieren. Ich will nur sagen, dieses Moment, dass durchs Erzählen die Naturtriebe auch sublimiert werden, die trifft auf die Erzählgemeinschaft der sieben Frauen und der drei Männer zu, in einer gewissen Analogie zu der Geschichte von Chimon.
Es gibt eine Ausnahme. Also wir sagen ja immer, dass das Dekameron ein Prosatext ist, Erzählungen. Aber da kommen ja auch diese Ballate vor, jeweils am Ende des Tags. Und da gibt es eine, die sozusagen wirklich ihre Liebesqual da ausbreitet. Und dann heißt es, dass die anderen ganz verstört reagieren, weil sie da eigentlich tändeln und tanzen und so zum Ausklang des Abends wollten. Und auch der Philostrato, der eine Mann, der immer wieder von seiner Qual redet, weil er unglücklich verliebt ist, man weiß nicht in wen, aber offenbar eine dieser Frauen will ihn nicht haben. Also es kann auch in die Gegenrichtung gehen, aber das ist genau Boccaccio. Sie können Liebe als kultivieren, zivilisierende Kraft haben, aber sie können Liebe auch als eine, jetzt würde ich mal sagen, barbarisierende oder also jemand entmenschlichende. Und alles ist in der Liebeslyrik vorher vorgegeben. Also beide Trends, das haben sie bei Cavalcanti und bei Dante, ist das alles vorgegeben. Und Boccaccio bringt das alles zusammen und hat diese Leichtigkeit, das sozusagen wie so ein Glasperlenspiel uns zu offerieren.
Absolut. Und die Liebe, ich glaube, der Aspekt ist aber auch noch ein wichtiger. Und die Liebe hat schon auch mit der Schönheit zu tun. Und die Schönheit wiederum wirkt wie eine Naturgewalt, der man sich nicht entziehen kann. Es gibt einen ganz interessanten Bruch in dem Erzählwerk. Ich glaube, nach dem vierten Buch, wenn ich es richtig erinnere, schaltet sich plötzlich überraschenderweise der Erzähler
Boccaccio zu Beginn des vierten.
Zu Beginn des vierten Buches, schaltet sich Boccaccio ein und reagiert auf erste Reaktionen auf sein Werk. Und das ist jetzt ganz interessant, was da passiert. Offensichtlich grummeln einige Leser. Man kann sich schon gut vorstellen, warum die grummeln. Weil das so versaut ist, was der Boccaccio da so erzählt. So formuliert es Boccaccio nicht, sondern er sagt, es gäbe gewisse Personen, die etwas dagegen hätten, dass er sich mit seinem Erzählwerk an verliebte Frauen wende, um sie zu trösten. Mir scheint es so ein bisschen eine vorgeschobene Argumentation zu sein, weil er das andere, dass seine Geschichten nicht ganz jugendfrei sind, sondern nicht schlechterdings abstreiten kann, also wird es dethematisiert. Und was er dann aber macht, er erzählt eine halbe Geschichte, kündigt auch an, das wird eine halbe Geschichte sein, weil ihr Ausgang ihn nicht interessiert. Und da berichtet er, jetzt selber Boccaccio, davon, wie ein Ehemann, der seine Ehefrau sehr geliebt hat, nach deren Tod beschließt, jetzt nur noch für das Gebet und das Fasten zu leben. Also nimmt er seinen Sohn und sie ziehen sich zurück in die Einöde auf irgendeinen Berg und nur alle paar Wochen muss der Vater manchmal nach Florenz in die Stadt, um irgendwas zu holen. Und sonst leben die aber nur gewissermaßen im versagenden Gottespreis. Irgendwann ist der junge Mann, der Sohn, aber in einem Alter, wo er neugierig wird und will den Vater nach in die Stadt begleiten. Der Vater hat schon ein ganz ungutes Gefühl, ob das wohl gut ausgeht, kann dem Sohn aber diesen Wunsch nicht ausschlagen. Und kaum sind sie in der Stadt, sieht der Sohn schöne Frauen und er ist gewissermaßen wie vom Schlag getroffen und fragt den Vater, was ist das? Und dann sagt der Vater, ach, das sind Gänse, das ist was ganz Schlimmes und Dummes. Und da sagt sich der Sohn, also wenn das was Schlimmes und Dummes ist, dann gibt es nichts Schöneres als dieses Schlimmes und Dumme. Und die Moral von der Geschichte, denn tatsächlich in dem Fall will Boccaccio eine Moral vermitteln, ist, egal wie man ein Menschenwesen gewissermaßen von der Schönheit der Frauen fernhält, das alles kann nicht verhindern, dass deren Macht, wenn man sie einmal gesehen hat, doch wieder zuschlägt.
Das Erzählen macht schon was mit einem. Können Sie einfach jetzt auch Boccaccio nehmen und dann drin rumblättern und sich festlesen heute?
Klar,
noch?
Also das finde ich wunderbar. Ich finde das ganz wunderbar zu lesen. Und ich finde auch diese hohe Kunst der Schönheit, der Sprache und der Erzählung auch, ist fantastisch.
Also ich würde auch sagen, manche Geschichten sind fast wie Gedankenexperimente. Also eine der verrückten Dinge in diesen Geschichten ist ja, da wird viel Sexualität beschrieben, aber es kommt nie eine schwangere Frau oder dass da irgendein Resultat kommt. Also es gibt auch ein paar Tote oder Andreuccio in Neapel, dem passiert auch alles, der kommt in die Gosse und wo der alles runterfällt und so. Aber es
das ist so ein bisschen, mirakulös. Das erinnert mich an so amerikanische Zeichentrickfilme, was ihm da alles zustößt unterwegs, genau, so Schweinchen dick mäßig dann.
Also Sie haben ja am Anfang gesagt, und das stimmt auch, das sind Geschichten, die in der Realität verankert sind, aber da gibt es Elemente, die Sie aus dieser Realität herausheben und ich glaube dann irgendwann uns zum Nachdenken bringen. Und es gibt auch diese Definition des Mythos auch. Also Mythos ist die Antwort auf eine Frage, auf die es keine reale Antwort gibt, aber man erzählt eine Geschichte. Mhm. Und ich glaube, diese Definition kann man auch auf viele Novellen oder Geschichten bei Boccaccio anwenden. Da werden wirklich grundsätzliche Fragen, menschliche Fragen, also die uns immer noch angehen, durchgespielt sozusagen. Und ohne, dass der Autor uns sagt, was wir denken sollen.
Ja, ich glaube, wir müssen hier schon einen Begriff fallen lassen oder auch erwähnen, der in der Boccaccio-Rezeption durch die Jahrhunderte natürlich immer eine zentrale Rolle gespielt hat und der vielleicht so ein bisschen harmlos daherkommt, aber das ist der Heiterkeit. Und ich glaube, wir haben gewissermaßen so im bürgerlichen Kunsternst, den wir zumindest in den letzten 150 Jahren uns angeeignet haben, sind wir ein bisschen so auf eine Schiene gekommen, wo wir denken, das Heitere sei gewissermaßen nicht der höchste Kunstgenuss. Und da würde ich dann halt unbedingt widersprechen und sagen, wie toll, dass am Anfang gewissermaßen der italienischen Nationalliteratur neben dem sehr ernsten Dante und dem fast noch viel ernsteren Petrarca als Dritter dieses Dreigesterns dann doch eben ein solcher Meister der Heiterkeit steht. Weil dieses Register gehört zur großen Literatur eben ganz genau so dazu. Mhm.
Aber hat es ihm das nicht genau schwer gemacht, auch ein bisschen? Weil wir immer das Dante sagt die Wahrheit sozusagen, einfach weil man er so kompliziert ist, dass man ihn gar nicht versteht. Bei Boccaccio hat man immer das Gefühl, man versteht genug.
Also ich weiß nicht, das ist in jeder Zeit anders. Also das Dekameron ist zunächst nicht kaum rezipiert worden. Also Boccaccio hat es zurückgehalten und nach seinem Tod ist das kursiert. Aber das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit seinen frühen Werken wie Filoccolo, auch die Fiammetta, der Corbaccio später. Das sind Sachen, die hat man an den Höfen der Renaissance gelesen. Und erst wenn seine Prosa dann von Pietro Bembo zu der Modellprosa des Italienischen, also man schreibt Gedichte wie Petrarca und Prosa wie Boccaccio, da kommt dieses Dekameron auf. Und wenn Sie Marginalien aus dem 16. Jahrhundert sich anschauen, wird das wirklich auf moralische Erkenntnisse hingelesen. Also die werden auch ein anderes Vergnügen dabei gehabt haben, aber da finden Sie irgendwie am Rand notiert, irgendwie, wie man sich verhalten soll, was man daraus lernen kann.
Und gerade das untergräbt ja Boccaccio auf wunderbare Weise.
Aber also,
er lässt es zu. Das ist einfach seine große Kunst, diese Offenheit oder diese heitere Offenheit, da hatte Herr Mangel schon recht.
Und mir fällt gerade auf, Entschuldigung, aber dieser Begriff der Heiterkeit, ich habe den jetzt gar nicht verstanden, Herr Mangold. Also worum geht es? Geht es um diesen etwas fröhlichen Ton dabei? Oder?
Na, es gibt im Grunde keine tragischen Situationen, aus denen die gewissermaßen mit der Notwendigkeit des Schicksals im Düsteren und Negativen enden, sondern wir haben verschiedene Situationen. Frau Meyer hatte ja auch darauf hingewiesen, wie sehr Boccaccio aus einer Tradition der Schwänke kommt und sich da auch bedient. Und der Schwank kennt natürlich die Schadenfreude. Das ist gewissermaßen das hässlichste der Gefühle, aber auch ein erlaubter Respekt.
Das Unterhaltsamste, ja.
Aber auch eben sehr unterhaltsam. Oder die Heiterkeit mit der, wir haben ja in dieser Erzählsituation permanent eine Standesdifferenz zwischen der Gesellschaft, die sich die Geschichten erzählt, und den Figuren in den Geschichten. Und die Figuren in den Geschichten sind meistens niedereren Standes. Nicht immer, aber meistens niedereren Standes, weshalb man auch sozial gewissermaßen über sie lachen kann. Eine dieser sehr einprägsamen Erzählungen handelt zum Beispiel von einer jungen Frau, die vermutlich nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, die sich Gott widmen will und in die Einöde geht. Und sie weiß nicht so ganz genau, wie das geht, was man da so machen will, und trifft auf einen anderen Einsiedler, der soll sie quasi theologisch in der Religionspraxis beraten. Und dieser andere Einsiedler nutzt die Gelegenheit und sagt ihr, ja, pass mal auf seinen Penis, auf seinen erigierten Penis zeigen, das ist der Teufel. Und was du da zwischen den Beinen hast, das ist die Hölle. Wir müssen jetzt den den Teufel zurück in die Hölle schicken. Und so gelingt es in diesem heiteren Schwank eben, gewissermaßen den Gottesdienst und den Sexualakt als ein und denselben Vorgang zumindest für dieses schlichtere Gemüt darzustellen. Und sowas würde ich dann eben einen heiteren Schwank nennen.
Also das stimmt, es ist heiter, aber ich frage mich, ob das nicht, könnte man natürlich sagen, ist blasphemisch. Und ich frage mich, ob der Boccaccio nicht auf das richtige Wort nicht eher Ironie wäre. Und diese Ironie würde eben darin bestehen, dass alle Konventionen auf den Kopf gestellt werden. Alles falsch herumkommt.
Also Heiterkeit, würde ich mal sagen, ist schon berechtigt, aber das ist ein Begriff, der aus dieser höfischen Welt kommt und das ist eine Lebensform.
Ja,
und
da ist eine Leichtigkeit drin, die wir ja auch mit Italien identifizieren.
Genau. Und insofern, also Schwänke sind eigentlich nicht diese Art von höfischer Lebensform, aber sie können da eben eingebettet werden, wenn man das richtig macht. Also, ja, wenn man die Offenheit hat dafür.
Decameron endet ja auch mit so einer Selbstbeschreibung des Erzählers, dass er die Leichtigkeit sei, die irgendwie so leicht, dass er im Wasser schwimmt oder so, lautet das schöne Bild.
Also eine befreite Sexualität, multiperspektivisches Erzählen, viele Erzählungen, die sich mit Freiheit beschäftigen, eine Gesellschaft, in der verschiedene Klassen auch sehr durcheinander gehen. Ist Boccaccio ein rundherum moderner Erzähler? Ist er jemand, durch den wir auch die Vergangenheit wieder neu gewinnen können für uns?
Ich würde immer lieber vorschlagen, nehme diesen Boccaccio als einen Hinweis, wie das Mittelalter eben auch ist.
Genau, würde ich auch sagen.
Ja.
Vielleicht haben wir eine falsche Vorstellung vom Mittelalter. Und wenn wir Boccaccio lesen, kriegen wir eine andere.
Ja, er ist für mich so der Inbegriff der Renaissance, oder?
Also er ist im Übergang. Das sind so solche großen Fragen. Was ist eigentlich Renaissance und was ist Mittelalter? Aber er ist im Übergang begriffen in die Renaissance.
Ja. Dann lieber nochmal die Frage, also Frau Finken, vielleicht dann, wie modern ist Boccaccio?
Also ich glaube, erstmal ist die Moderne nicht unbedingt ein Kompliment. Wenn Sie sich das 19. Jahrhundert angucken, das war die schlimmste Zeit des Sexismus, der Misogynie, der ehelichen Treue. Da ist ja zum Beispiel der Boccaccio unglaublich liberal gegen, ja? Ich glaube, die Vorstellung, dass wir mit der Moderne in eine gute Richtung gehen, ist irgendwie ganz falsch.
Das gefällt mir, was Sie sagen, ja.
Aber wir befreien uns doch vielleicht gerade von diesen Zwängen des 19. Jahrhunderts, oder?
Gott sei Dank, aber das war so ein Schritt zurück, da ist das finstere Mittelalter tageshell gegen, ja. Wo, wenn man Foucault liest, weiß ich nicht, ob man sagen kann, wir befreien uns
davon. Oder wir bauen uns andere Zwänge.
Ja, genau, wir bauen uns andere Zwänge, würde ich auch eher so sagen.
Also ich wollte nur sagen, die schlimmsten misogynen Äußerungen finden Sie auch im Werk von Boccaccio. Mhm. Sie haben bei Boccaccio immer beides. Also der kann reaktionäre Moralvorstellungen verkünden, unter anderem in seinem Dante-Kommentar und was Sie jetzt vorhin liberal genannt haben. Also das ist beides bei ihm angelegt. Und
übrigens
im Mittelalter
ja auch biografisch.
Auch. Ja.
Also er ist ja auf seine alten Tage gewissermaßen noch nicht zu Kreuze gekrochen, aber doch zurückgekehrt in den Schoß der Kirche, wenn ich das richtig sehe.
Und er hat genauso einen kulturellen Umschwung erlebt, wie wir ihn heute erleben. Nur damals waren das diese Humanisten, die sagen, Schluss mit Volkssprache, wir machen nur noch Latein und Antike und alles andere, Mittelalter ist Mist, ist dunkel. Und er wollte das zusammenbringen, versöhnen. De facto hat er damit die florentinische Renaissance, wie wir sie kennen, lieben, vorbereitet. Aber er selbst, glaube ich, hat gedacht, dass seine Schlacht verloren ist am Schluss.
Wie spannend. Wenn jetzt niemand widerspricht, würde ich sagen, dass Boccaccio auf alle Fälle ein Mensch ist, mit dem man begreifen kann oder üben kann, was es heißt, Mensch zu sein.
Ja.
Herzlichen Dank. Wir sprachen über Pest und Lust und Renaissance, Boccaccios Lebenskunst. Es haben teilgenommen Franziska Meyer, Professorin für Romanistik und Komparatistik in Göttingen, die gerade die Biografie über Giovanni Boccaccio im Beck Verlag geschrieben hat, Dichter in schwarzen Zeiten, Ijoma Mangold, Feuilleton-Redakteur der Zeit und einer der Teilnehmer am Podcast Die sogenannte Gegenwart, und er hat das Nachwort zu der besonders prachtvollen Neuübersetzung von Louis Ruby des Decamerons im Manesse Verlag geschrieben, und die dritte in der Runde war Barbara Finken, Professorin für Romanistik in München und Modetheoretikerin und langjährige Leserin von Giovanni Boccaccio. Ich bin Alexander Wasner.